Ihr Lieben, 2 Wochen sind wieder rum. Das heißt, es ist wieder Zeit für Football's Coming Home für Folge 84. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, was sind denn heute wieder unsere Themen? Wir reden über den Bundesligaspieltag. Da ging es ja wieder ordentlich ab. Borussia Dortmund, Meistergipfel etc. pp. Und viele weitere Spiele, die auch spannend und weniger spannend waren. Dann werden wir heute mal ein bisschen was noch zur zweiten Liga machen. Ganz im Speziellen zu Hertha BSC. Warum? Weil mein Gast heute von diesem Verein oder mit diesem Verein, sage ich mal, seinen Lebensunterhalt verdient. Ich glaube, das kann man so sagen. Er arbeitet bei der Berliner Morgenpost, also ist ein guter Kollege, ein etwas entfernterer Kollege, weil wir nicht beim selben Titel arbeiten, aber für dasselbe Medienhaus tätig sind. Und das, was aber ganz besonders verrückt ist, er ist Arminia Bielefeld-Fan. Und ihr kennt ja David Bücker, der arbeitet nicht für die Morgenpost und ist auch Arminia Bielefeld-Fan. Also ich war erschüttert in meinem Umkreis, wie viele Arminia-Fans ich kenne. Das wird ja schon beinahe gruselig. Grüß dich, Neles Heidemann.
Grüß dich, David. Das ist ja eine freundliche Begrüßung hier, Mensch. Wahnsinn. Nein, danke. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und ich sag mal eins, Arminia-Fans im Sportjournalismus, das ist doch eigentlich ein weit verbreitetes Phänomen. Also ich sag mal die Namen Philipp Köster oder Sebastian Hellmann zum Beispiel in die Runde. Das ist ja auch ein durchaus prominenter Unterstützer des Vereins gewesen, schon immer. Und ja, wir sind wie so ein kleines gallisches Volk, habe ich immer das Gefühl, die Arminen im Sportjournalismus. Aber ja, mit so einem Verein, der so regelmäßig abrauscht und so regelmäßig verliert und dann auch nicht so den anderen in die Quere kommt, kann man das im Sportjournalismus ganz gut machen. Das ist so meine Erfahrung.
Aber jetzt am Wochenende haben sie ja immerhin wieder gewonnen.
Ja, auch das, es war mal wieder ein Krampf, aber hey, am Ende zählen 3 Punkte, am Ende zählen Ergebnisse. Das ist auch die Erkenntnis der Woche hier im Berliner Fußball gewesen, dieses Wochenende. Ja, aber da werden wir ja auch noch zu kommen, denke ich.
Ja, definitiv. Erstmal wusste ich überhaupt gar nicht, dass Philipp Köster und Sebastian Hellmann auch Arminia-Fans sind. Also danke für diese Info. Ich muss auch dazu sagen, die kenne ich leider nicht persönlich. Also insofern, die kennen mich wahrscheinlich.
Alles Bielefelder Filz hier im Sportjournalismus. So ist das in der deutschen Szene hier, ja.
Gut zu wissen. Naja, es gibt für alles eine Bubble. Insofern, wir haben dich jetzt vorgestellt. Ich habe ja vor eben schon gesagt, über was wir alles sprechen. Und dann wollen wir einfach mal loslegen, oder?
Auf geht's. Gibt eine Menge zu machen, ne?
Definitiv. Und wir beginnen mit der Freitagabendpartie und ich glaube, die wird uns ziemlich schnell von der Hand gehen. Also Augsburg gegen Leipzig, ein 0:0. Es war das klassische 0:0, vor allem in dem Sinne, dass nicht so hammerviel passiert ist. Es ist das 3. Unentschieden in Folge für den FCA. Ich glaube, die können am Ende des Tages super gut damit leben. Aus Leipziger Sicht natürlich mehr als unbefriedigend, insbesondere was die Offensive auch wieder gemacht hat. Hinten raus gab es nochmal 2 gefährliche Möglichkeiten. Ansonsten, ja, war das einfach nix. Marco Rose sagte anschließend auf der Pressekonferenz, er hat viele gute Sachen gesehen. Naja, gut, okay, kann man, glaube ich, gespaltener Meinung sein. Aber, und damit hat er natürlich recht, sie müssen torgefährlicher werden. Wie hast du dieses Spiel gesehen? Wie würdest du dieses Freitagabendspiel einordnen, was jetzt, glaube ich, bei dem neutralen Zuschauer jetzt nicht allgemein oder.
Ja, ganz genau. Bitte so erschreckt deshalb auch nicht auf die Frage, wenn ich antworte auf die Frage, wie hast du dieses Spiel gesehen, mit gar nicht antworte. nämlich der Freitagabend ist so ein Phänomen. Ich habe seit einiger Zeit kein DAZN-Abo mehr und wenn dann am Freitagabend ein Spiel läuft, was mich wirklich interessiert, dann quartiere ich mich entweder bei Freunden ein oder gehe in eine Kneipe, um das zu gucken. Und ja, zu Leipzig gegen Augsburg kann man, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass das halt eben nicht zum Ziel zu diesen Spielen. Ne?
Kann ich verstehen.
Dann erfährt man von dem Ergebnis 0:0 hinten raus und denkt sich so, ja gut, verpasst habe ich jetzt eigentlich auch nichts. Was ja eigentlich interessant an diesem Ergebnis war, ist das, was daraus folgte, nämlich die Möglichkeiten, die sich dann für den Samstag eröffneten, Stichwort Champions League-Rennen. Also das war ja schon aus Leipziger Sicht ein durchaus veritabler Patzer, wenn man in der Champions League mitmischen will, dann ja muss gegen Augsburg natürlich ein Dreier her, da braucht man nicht lange drüber reden. Ja, aber es wurde ja auch dann von der Konkurrenz, Stichwort Stuttgart, nicht so ausgenutzt, wie es hätte sein können. Von daher alles nochmal gut gegangen, gerade aus Leipziger Sicht, aber natürlich Leipzig gegen Augsburg auf dem Freitagabend, das ist und bleibt Champions League-Kampf hin oder her, ein Spiel, was mich nicht unbedingt vor den Bildschirm zieht, ja.
Ja. Es wurde von euch aus der Community ja häufiger auch mal der Wunsch geäußert, dass wir uns auch gern bei solchen Spielen ein bisschen kürzer fassen können. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so hammer viel mehr zu diesem Spiel auch aufgeschrieben. Du hast die Folgen relativ benannt. Die Augsburger können, glaube ich, mit diesem Punkt, auch was das Tabellarische angeht, glaube ich, gut leben, stehen aktuell auf Platz 12.
Total, also, genau.
Alles relativ safe und halt Leipzig. Ich möchte auch nicht immer alles wiederholen, was ich auch schon zu Leipzig gesagt habe. Ein Punkt noch dazu. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, Leipzig wird kein Meisterschaftsanwärter sein. Da sehe ich mich eigentlich jede Woche mehr und mehr bestätigt. Eine Offensive, die aus so vielen krassen Fußballern besteht, aber auch viele Charaktere sind. Und auch in diesem Spiel wieder Xavi Simons. Er regt mich so unfassbar auf. Er muss so aufpassen, nicht so Neymar 2.0 zu werden. Wirklich, wie er sich... Auch, ja, vielleicht ist es einfach nur sein Gesichtsausdruck, aber bei jeder Sache regt er sich auf und ich denke, er fängt immer gleich an zu heulen, wenn er nicht seinen Willen kriegt. So schaut er immer aus. Und das ist wirklich so schade, weil er ist ein klasse Fußballer, das hat er einfach nicht nötig. Ja, insofern müssen wir, glaube ich, nichts weiter groß zu diesem Spiel sagen und gehen einfach mal rein in den Samstag zum nächsten Spiel, wo Frank Buschmann zur Pause sagte, auch wenn das Spiel läuft, wirkt es wie eine Unterbrechung. Gott sei Dank ist es dann aber gerade in der zweiten Hälfte noch besser geworden. Nämlich der VfL Wolfsburg schlägt den VfB Stuttgart mit 1:2. Nick Woltemade mit einem wunderschönen Treffer, auch allgemein wieder in Stuttgart einschlägt. Wirklich ganz, ganz toll. Hat nur leider nichts geholfen, weil Thiago Tomasch wenige Minuten später für den Ausgleich sorgte, so ziemlich aus dem Nichts gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber. Und dazu dann noch ein Elfmeter, den Amura, ich musste kurz überlegen, ins Tor murmelt, wo auch dann wieder im Sky-Studio viel über dieses Handspiel, also das vorausgegangene Handspiel von Josh Wagnermann diskutiert wurde. Für mich war er erstmal klar, also das war ein klares Handspiel und nach der aktuellen Regel, ja, muss es pfeifen, aber ja.
Das ist genau der Punkt, ne? Die aktuelle Regel. Ja. Also, was ist, natürlich kann man irgendwie argumentieren, dass das eine natürliche Bewegung war, aber es steht nun mal so in der Regel und Handspieldiskussionen sind häufig müßig, aber wir haben nun mal Regeln und wenn wir uns schon nicht mal nach denen richten würden, dann würde es ja ganz abenteuerlich werden. Deswegen hat das, glaube ich, alles so gepasst. Ne?
Ja. Bitter natürlich für den VfB, du hast es eben schon in Bezug auf Leipzig gesagt, als die Leipziger gepatzt haben, haben es die Stuttgarter ihnen jetzt leider nachgemacht, sonst wären sie wahrscheinlich auf Platz 4 gewesen. Stuttgart ist so ein bisschen, ich fand auch dieses Spiel gestern, also erstmal Props gehen raus an Wolfsburg, die sich sehr stabil präsentieren und aus wenig auch viel machen. Bei den Stuttgartern, weiß ich nicht, ob man sich da aktuell sehr viel dann vielleicht auf solche Spieler wie Woltemade, wie Undav und so verlässt und dann aber dann hinten raus dann, ja, sag ich mal, so ein bisschen der Schlendrian einkehrt. Wie siehst du das?
Ja, ich kann es mir nicht so richtig erklären, was mit dem VfB Stuttgart los ist. Also gefühlt ist der ganz große Punch vom letzten Jahr weg, dieses ganz große Hurra-Fußball-Ding. Es hat alles nicht mehr so die Leichtigkeit, was natürlich auch vielfältige Gründe hat, die ganze Belastung über die Champions League Vorrunde hinweg und so weiter und so fort. Aber de facto, wenn der Konkurrent am Freitagabend so einen Ausrutscher sich leistet und so die Punkte liegen lässt, dann musst du natürlich zur Stelle sein da. Und vor allem, wenn du dann so ein typisches 0-0-Spiel hast und in der, ich weiß gar nicht, wann es war, 80. Minute roundabout oder vielleicht ein bisschen vorher noch, das 1-0 schießt, dann musst du das Ding einfach nach Hause bringen. Ne? Dann musst du es auf deine Seite ziehen, dann musst du so diese dreckigen Tugenden so ein bisschen walten lassen. Und vielleicht spricht da der Amine, der Ostwestfaler aus mir, dass ich diesen Arbeiterfußball dann doch gerne sehe. Aber ja, das ist halt einfach zu wenig. Aber auf der anderen Seite, sie sind ja doch irgendwie immer noch dabei, ne? Auch ohne dieses große Hurra-Fußball-Ding und auch ohne diesen großen Wow-Effekt stehen sie voll im Saft und sind voll mit dabei im Rennen um die Champions League-Plätze und wirklich auf dem besten Wege, sich zu einer Top-Mannschaft, Top 4, Top 5 zu etablieren. Und das verdient allerhöchsten Respekt. Und ja, jetzt eine vertane Chance, aber Saison ist noch lang, die richtig heiße Phase, wenn es dann in den Frühling geht, kommt erst noch. Und ich glaube, Stuttgart muss man noch auf dem Zettel haben. Da wird noch einiges von kommen, zumal wenn sich das jetzt alles etwas besser fügt, nach dem Aus in der Champions League wieder mehr Fokus auf die Bundesliga, aufs Kerngeschäft jetzt gerichtet werden kann im neuen Jahr. Da können wir noch eine Menge von erwarten.
Und im Pokal sind sie übrigens im Halbfinale. Auch das ist ja noch ein sehr nettes Ziel, Berlin zu erreichen, einen Titel zu holen. Also insofern.
Auch das ist ein Thema für mich als Bielefelder. Mal gucken, ob wir die noch sehen. Aber wer weiß, ich will jetzt mal nicht zu weit vorgreifen hier. Wir haben ja erstmal auch noch das Viertelfinale zu spielen, ja.
Nein, aber das ist ein absolut berechtigter Einwand. Und wenn man auch allgemein auf die Bundesliga-Tabelle schaut, wir werden es gleich auch nochmal anhand der anderen Teams ein bisschen erläutern. Dieser Kampf um Europa ist ja allgemein gerade brutal eng. Also da ist der BVB vergleichsweise, werden wir gleich zu kommen, noch in der schlechtesten Position. Aber das ist ja alles nah beieinander und ja, kann sich dann je nach Spieltag auch immer ganz schnell wieder ändern.
Kann auch super viel passieren und ist echt schön, dass es sich so ein bisschen ausgeweitet hat und dass nicht mehr nur die üblichen Verdächtigen sind, sag ich mal, Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen, sondern dass Frankfurt damit mischt, dass Stuttgart damit mischt, dass Freiburg damit reinkommt, so dass diese ganzen Teams eben da jetzt in der Lage sind, mit vorzustoßen. Ne? Das ist wirklich ein Upgrade für die Bundesliga.
Auf jeden Fall. Und auch ein Upgrade für die Bundesliga, beziehungsweise sie haben sich selber ein bisschen geupgradet in dieser Saison, kann man sagen, ist Borussia Mönchengladbach, die erfolgreich waren an der alten Försterei. Jetzt kommen wir deinem Beritt schon ganz nah, auch wenn du jetzt nicht so viel über Union berichtest, aber sicherlich tauchen die Unioner des Öfteren auch mal in euren Konferenzen sicherlich auf. Kannst du gleich was zu sagen? Wie gesagt, die Gladbacher haben gewonnen mit 1:2 zur Pause. Schien das Ding eigentlich durch zu sein. Tore von Ulrich und Kleindienst, übrigens von ihnen das 5. Tor in Folge. Die Unioner kamen in der zweiten Hälfte nochmal ran, mit Hilfe eines Elfmeters, verwandelt von Ilic. Erstmal eine Meinung zu dem Elfmeter. Also, naja, war eher glücklich, dass es den gab, oder?
Ja, absolut. Also auf keinen Fall ein Muss-Elfmeter, ein ja, Kann-Elfmeter vielleicht, aber da sind sie ganz gut bei weggekommen. Und aber immerhin hat Union jetzt auch wieder einen Mittelstürmer, der so einen Elfmeter in der Lage ist, reinzuschießen. Ne? Das ist ja auch ein Thema, was die Köpenicker lange begleitet hat in der Hinrunde. Eine positive Entwicklung vielleicht trotz der Niederlage.
Ja, vielleicht dazu noch ergänzend, weil ja Kleindienst schubste Rote, aber der schubste kurz vorher auch jemanden. Also insofern, naja, ob man den geben muss, lassen wir mal dahingestellt. Trotzdem habe ich bei den Unionern auch gestern Pretalien, der mir immer besser gefällt, aber Fakt ist jetzt auch noch nicht getroffen hat und langsam wird es auch Zeit. Warum zeigt Union immer diese krassen zwei Gesichter? Gestern jetzt auch wieder. Erste Halbzeit total schlecht, zweite total gut. Hätten auch in der Nachspielzeit hatten sie noch eine riesige Möglichkeit, wo sie noch hätten das Unentschieden schaffen können. Warum kriegen die Eisernen es noch nicht hin, diese Konstanz an den Tag zu legen? Letzte Woche in Hoffenheim beeindruckend 4-0 gewonnen.
Du hast schon gesagt, ich stecke bei Union nicht so tief drin wie bei Hertha, aber ich will es mal versuchen vielleicht. Also zu Weihnachten gab es den Trainerwechsel, was natürlich erstmal der große Grund ist, dass es über die lange Sicht noch keine Konstanz hat. Der Trainerwechsel, der in meinen Augen durchaus überraschend kam, weg von Bo Svensson hin zu Steffen Baumgart, der natürlich auf dem Papier Sinn ergibt, der aber für mich auch immer schon so ein bisschen diesen Beigeschmack hatte, ja, es ist jetzt auch mal gut mit der Folklore. Ne? Also es war so ein bisschen zu offensichtlich, dass Steffen Baumgart irgendwie mal Union-Trainer wird. Und du musst ja auch mehr anbieten können als nur Folklore und Identifikation und irgendwie einen geilen Arbeiterfußball abzureißen. Union ist seit dem Abgang von Urs Fischer auf der Suche nach einer fußballerischen Identität, nach einem fußballerischen Kern. Und den war auch Steffen Baumgart bisher nicht in der Lage, der Mannschaft zu vermitteln. Das 4:0 in Hoffenheim letzte Woche war ein Befreiungsschlag, haben wir alle gedacht, dass es jetzt richtig losgeht mit Steffen Baumgart bei Union und dass es jetzt aufwärts geht. Da war dann dieses Spiel gegen Gladbach jetzt doch schon eher wieder ein Rückschritt. Vor allem die erste Halbzeit, die ja, du hast es gesagt, es stand 0:2, das Ding war eigentlich durch und ich war doch auch ein bisschen erschrocken, wie, ja, ich will nicht leblos sagen, aber dass man sich gegen eine Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach so präsentiert und das Spiel so scheinbar hergibt, die Entwicklung unter Steffen Baumgart ist dann jetzt vielleicht diese, dass man tatsächlich in der Lage ist, zurückzukommen und eben, wie auch immer der Elfmeter dann zustande kommt, wie das Tor zustande kommt, das Spiel nochmal scharf machen kann. Und das ist etwas, was, glaube ich, in der Hinrunde unter Bo Svensson viel zu häufig nicht gelungen ist. Wenn das Spiel in den ersten Minuten gegen Union lief, war im Grunde klar, wo es am Ende hingeht. Und ja, Union ist immer noch auf der Suche nach sich selbst, auch unter Steffen Baumgart. Und ich glaube, es wird einfach noch Zeit brauchen. Ich glaube, sie haben auch diese Zeit, das ist gut, weil im Klassenerhalt, im Kampf um den Klassenerhalt schon noch ein bisschen Luft besteht, auch wenn es natürlich alles andere als komfortabel ist. Das haben auch die Fans sehr deutlich gemacht gestern in der Alten Försterei, die ja dafür bekannt ist, auch nach verlorenen Spielen immer wieder die Mannschaft abzufeiern, zu bejubeln. Und gestern schwappte dadurch ein sehr deutliches mit aller Gewalt Klassenerhalt. Das ist so dieser typische Unionslogan, wenn man im Abstiegskampf steckt, irgendwie in Richtung Rasen. Und ja, man muss schon aufpassen, aber ich glaube, dass Union nicht mehr wirklich konkret in den Abstiegskampf einrutschen wird dieses Jahr und dann hoffentlich über den Sommer mit Anpassungen im Spielerkader, die Steffen Baumgart mit seinem engen Vertrauten Horst Held dann umsetzen können wird, auch wieder irgendwie ein bisschen mehr zu sich findet und so eine eigene Identität entwickelt, weil das ist halt einfach das, was fehlt, seit Urs Fischer nicht mehr da ist.
Ist vielleicht auch nochmal eine spannende Geschichte, ob alle Unioner auch so zufrieden sind mit Horst Held. Ich sag mal so, als er kam, seitdem, also nicht als er kam, seitdem läuft es nicht mehr. Es lief auch vorher schon nicht mehr so berauschend. Aber es ist jetzt nicht so, dass ja seit dem Sommer oder dass er da jetzt so auf gerade transfermäßig so einen tollen Job gemacht hätte. Und ich kenne auch viele Unioner in meinem engsten Umfeld, die ihn schon, als er gekommen ist, schon sehr kritisch gesehen haben. Und da hat er jetzt zumindest bis hierhin nicht für Besserung gesorgt.
Also genau, das offensichtlichste Thema, wenn ich noch einmal einhaken darf, ist halt dieser Mittelstürmerpunkt. Ne? Das hat wirklich ganz, ganz klar gefehlt in der Hinserie und das war völlig ersichtlich. Und jetzt gab es in Hoffenheim auch deswegen, schien dieser Sieg so wichtig zu sein oder so ein erlösender Moment zu sein, weil endlich mal Mittelstürmer getroffen haben. Und das muss ich jetzt verfestigen. Ne? Und Horst Held hat Mittelschirmer verpflichtet. Sie müssen jetzt halt mal anfangen zu zündeln, sonst könnte auch einer Bedrängnis kommen. Da hast du recht.
Vielleicht könnten die Unioner ansonsten ihre Sturmspitze mal mit Hoffenheim tauschen. Vielleicht würde das was bringen. In Hoffenheim ist die Situation ja ähnlich. Da hast du ja auch so viele Stürmer. Da könntest du eine ganze Mannschaft mit aufstellen und alle, die nicht treffen. Werden wir aber gleich auch nochmal zukommen. Vielleicht abschließend zu diesem Spiel Mönchengladbach auch nochmal Props gehen raus. Ich sage es immer wieder, ich habe mich sowas von in Gerardo Seoane geirrt. Seit 4 Bundesligaspielen sind die Gladbacher mittlerweile ungeschlagen, haben in dieser Zeit 10 von 12 möglichen Punkten geholt und erstmals seit Frühling 2022 auch 2 Bundesliga-Gastspiele in Folge gewonnen und sind damit auch voll dabei im Kampf um Europa, was ja eigentlich für die Gladbacher immer ein erklärtes Ziel ist, aber was schon ziemlich lange her ist.
Ja, das also genau, sehe ich ganz genauso mit Seoane. Ne? Das ist wirklich, ich habe das echt nicht mehr kommen sehen, dass der nochmal die Kurve kriegt. Das schien auch einer dieser weiteren gescheiterten Gladbacher Trainer der letzten Jahre zu werden. Aber was die auf die Beine gestellt haben, wie die das etabliert haben inzwischen, das eigene System. Und da hat man eben das Gefühl, die Mannschaft weiß ganz genau, was sie will, was sie tun muss. Und so kommt es zum Erfolg. Gute, große Leistung und was mich als alten NRWler natürlich auch ein bisschen freut im Herzen. Ja.
Das glaube ich. Apropos NRW, wollen wir mal zum Revierterminik. Und vor allem über Borussia Dortmund reden. Bevor wir zu BVB kommen, ich habe da auch sehr viel wieder zu erzählen und zu sagen, fangen wir doch einfach mal an mit Bochum an. Der erste Heimsieg gegen den BVB seit dem Jahre 2007, Doppelpack von Masuras. Thema Stürmer, auch da scheinen die in Bochum endlich jetzt mal zu zünden. Buadu, ja, ein weiteres Beispiel, in dem Fall war es jetzt Masuras. Auch eine schöne Geschichte, wie ich fand, Timo Horn seit 3 Jahren eigentlich raus gewesen, jetzt zurück im Bundesliga-Tor, hat zwar den erkrankten Drewes in Anführungszeichen nur ersetzt, deswegen kann es durchaus sein, dass das nicht von Dauer sein wird, aber auf jeden Fall schönes Zeichen in so einem Spiel, die Null gehalten, alles gehalten, was es zu halten gibt. weil Bochum ist ja wirklich crazy und als Dieter Hecking kam, sie hatten ja, ich weiß leider nicht mehr gegen wen das war, aber da hatten sie ja schon mal so einen Sieg, wo man dachte, okay, die leben noch. Dann war zwischendurch dann wieder Flaute, da hieß es dann wieder, okay, safer Abstiegskandidat. Und jetzt wieder so ein Statement-Sieg. Wie sortierst du den VfL ein? Weil mir fällt es jetzt mittlerweile ein bisschen schwer, weil sich das von Woche zu Woche immer ein bisschen ändert.
Ja, Bochum ist natürlich einfach tief im Westen. Das ist wieder diese NRW-Arbeitermentalität. Aber du musst es halt eben auch schaffen, die Leute hinter dich zu vereinen. Und das kenne ich aus Bielefeld. Das ist in Bochum nicht ganz unterschiedlich. Wenn es nicht läuft, dann hast du eben auch schnell das Problem, dass der Anhang so ein bisschen, ich sag mal, ins Zetern gerät. Und du musst es schaffen, die Leute zu begeistern, die Leute irgendwie mitzunehmen. Und das ist natürlich die große Leistung von Dieter Hecking durch die einfache Art und Weise, wie er auftritt, aber auch, was er für einen Fußball spielen lässt, dass die Leute wieder hinter ihnen stehen. Sensationelle Szenen gestern im Ruhrstadion, wie ich fand, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler es war. Es war eine Klärung in der Nachspielzeit, den Ball ins Seiten aus und die Leute sprangen auf den Tribünen und jubelt und als wäre das nächste Tor gefallen. Und das ist halt die große Power des VfL Bochum. Ne? Und dieses Malocha-Ding, natürlich klingt klischeebehaftet, aber das ist einfach das, was diese Wucht ausmacht, wenn du im engen Ruhrstadion da stehst und tief im Westen läufst. Das hat eine ganz eigene Dynamik, eine ganz eigene Kraft. Vielleicht nicht ganz unähnlich zur alten Försterei, wenn dort in diesem kleinen, engen Gemäuer Eisern Union gespielt wird. Da musst du erstmal gegen bestehen. Auch dort hat Dortmund übrigens schon verloren dieses Jahr. Da war ich live im Stadion. und dann Bochum. Es ist natürlich so, dass die Ausgangslage nach wie vor nicht gerade rosig aussieht. Und was du angedeutet hast, es muss jetzt mal Konstanz reinkommen. Das ist einfach so. Und auch so ein Highlight-Sieg gegen Borussia Dortmund ist am Ende nur 3 Punkte wert. Aber du musst es irgendwie mal schaffen, diese Leistung zu verstetigen, auch auswärts konstanter zu werden, konstant zu punkten. Aber hey, wenn es einer schafft, dann der alte Trainer Fuchs Dieter Hecking, oder? Also ich glaube, das ist ein Name, da haben sich die Bochumer wirklich einen guten geangelt und ich würde die noch nicht ganz abschreiben im Kampf um den Klassenerhalt.
Das ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie die Heidenheimer jetzt noch spielen. Aktuell sind sie punktgleich und es sieht zumindest mal gut aus, dass es so bleibt, weil Mainz gerade in Führung gegangen ist. Wer hat das Tor erzielt? Natürlich Johnny Burkhardt, wer sonst? Also insofern würde sich zumindest in Bezug auf den Relegationsplatz erstmal nichts verändern. Borussia Dortmund, fangen wir vielleicht mal mit ein paar Zahlen an. Sie haben nur 1 der 7 letzten Bundesligaspiele oder nur 1 der 7 Bundesligaspiele in diesem Jahr gewonnen. 29 Punkte nach 22 Spielen, das ist die schwächste Bundesliga-Saison seit 10 Jahren und auch der Trainereffekt ist nicht so richtig eingetreten. Niko Kovac als erster BVB-Trainer seit 41 Jahren mit 2 Bundesliga-Niederlagen zum Start. Man hatte jetzt unter der Woche ein souveränes Spiel bei Sporting Lissabon, was man gewonnen hat mit 0-3. Erste Halbzeit war nicht so wild, die zweite war richtig, richtig gut. Also da haben mich die Dortmunder überrascht. Und dass sie sich da eine sehr gute Ausgangsposition zum Rückspiel jetzt in dieser Woche begeben haben. Aber dieses Geschäft Bundesliga, wirklich, man sitzt nur noch vor dem Fernseher und fragt sich, was geht da eigentlich ab? Und ich bin ja kein bekennender Borussia Dortmund-Fan, logischerweise. Aber ich habe so langsam den Eindruck, in Dortmund haben alle den Sinn für die Realität verloren. Und spätestens jetzt nach diesem Wochenende auch schon Niko Kovac. Weil wenn er ernsthaft meint, dass Julian Brandt in einer Range mit Wirtz und Musiala gehört, dann würde ich mal seine sportliche Fachkompetenz ein wenig in Frage stellen, weil ich komme nicht auf den Trichter, wie man so einen Schwachsinn erzählen kann, sorry. Und dann fand ich auch geil, auf der Pressekonferenz kam ja die Frage, weil die Dortmund-Spieler wohl alle durch die Mixzone gerannt sind und keiner was sagen wollte, außer jetzt Schlotterbeck hat, glaube ich, bei Sky was gesagt, aber auf jeden Fall bei den schreibenden Journalisten war, glaube ich, niemand. Und da kam dann die Frage und da meinte Niko Kovac doch so sinngemäß im Ernst, naja, wir spielen ja in 4 Tagen schon wieder, die Spieler haben ihre Abläufe und müssen Ernährung zu sich nehmen. Wo ich mir so dachte, sag mal, also wen willst du denn jetzt hier eigentlich verarschen? Nächste Woche, wenn ihr gewinnt und dann habt ihr in 4 Tagen das nächste Spiel, dann dürfte ja auch keiner mehr kommen. Also der BVB lügt sich einen selbst in die Tasche von ganz oben über den Trainer bis runter in die Mannschaft. Und ich finde das unfassbar. Didi Hamann, und ich gebe dem in allerseltensten Fällen recht, aber er hat gesagt, die Mannschaft braucht keinen Trainer, die brauchen einen Zauberer. So, und es ist die pure Wahrheit. Also was will man aus diesem Verein? Was willst du mit diesem Kader noch machen? Niklas Süle, schreckliches Spiel wieder mal gemacht, war jetzt nach langer Verletzungszeit wieder mal am Start. Guirassy, es ist ja nicht so, dass Dortmund keine Großchancen hatten, die hatten einige. Guirassy, unfassbar schwach vor der Kiste. Und ja, und wie gesagt, Julian Brandt, ich verstehe nicht, wenn es nicht Borussia Dortmund wäre, jeder andere Verein hätte ihn verkauft. Weil wie lange ist Brandt jetzt schon in Dortmund? Einige Jahre, er ist 28 und er ist immer noch, oder wird immer noch als Talent abgestempelt. Er ist so ein bisschen so Leroy Sané, nur noch eine Stufe schlechter. So, und für mich, wenn er so weitermacht, wird er bald in dieselbe Richtung wandern wie Julian Draxler, das ewige Talent, aber mehr ist es im Prinzip nicht. So, es waren jetzt sehr viele Facetten, deswegen versucht da jetzt das irgendwo mal einzusteigen.
Ja. Ja, nein, sehr gut, völlig richtig. Vor allem dieser Punkt der eigenen Wahrnehmung. Es gab in der ersten Halbzeit eine Einblendung, als im eisekalten Ruhrstadion Lars Ricken, Matthias Sammer und Aki Watzke nebeneinander auf der Tribüne saßen.
Der Klassiker.
Mit grimmigen Mienen reinschauten. Es ist iconic, dieses Bild eigentlich schon. Wenn halt aber auch was draus folgen würde. Ne? Man sieht dieses Bild irgendwie jede Woche wieder und man denkt sich, oh, da sitzen jetzt die großen Entscheider und die sind jetzt richtig angefressen und jetzt muss ja mal was kommen. Aber es ist ja immer wieder der gleiche Kreislauf, dass es immer wieder aufs selbe zurückgeführt wird. Und ja, es fehlen einfach die Konsequenzen. Ne? Wie ich gesagt hatte, ich hatte Dortmund in der Försterei erlebt, in der Hinrunde beim Auswärtsspiel bei Union, eine ähnlich schwache Leistung wie jetzt in Bochum. Und danach war es für mich eigentlich relativ klar, wo das Problem liegt, weil Nuri Sahin auf der Pressekonferenz wirklich so grottenschlecht war und wirklich so überhaupt keine Erklärungsansätze liefern konnte. Und dann präsentierte sich für mich das Bild eigentlich ziemlich offensichtlich. Okay, da gibt es einen Trainer, der nicht in der Lage ist, die Mannschaft entsprechend zu führen. Aber wie du es gerade angedeutet hast, es scheint nicht am Trainer zu liegen. Es ist nicht das einzige Problem gewesen, da auch bei Niko Kovac, das ist ja ein Spiel gewesen, auswärts in der Bundesliga gegen einen scheinbar unterlegenen Gegner, wo du aber völlig chancenlos bist. Und das war genau dieses Muster von diesen Nuri Sahin-Partien. Und das ist Kovac überhaupt nicht in der Lage aufzubrechen. Und ja, irgendwie letzte Woche habe ich es ihm noch einigermaßen abgekauft, dass er einfach sehen will, wie die Leute ackern und dass jetzt einfach das Ergebnis da nicht gepasst hat gegen Stuttgart. Aber diese Woche, was da auch bei rauskommt nachher, das ist ja schon entscheidend, wie man dann kommunikativ mit so einer Niederlage und so einer Leistung umgeht. Und das ist eines Vereins wie Borussia Dortmund nicht würdig, was da inzwischen passiert. Und jetzt musst du ja gucken, wie es dann weitergeht. Ne? Also die Champions League wird Borussia Dortmund dieses Jahr ziemlich sicher verpassen. Dann fehlen wichtige Millionen, um den Kader in Stand zu halten oder eben entsprechend aufzubessern. Und was passiert dann? Also ich glaube, Borussia Dortmund ist echt in einer wirklich, wirklich brenzligen Lage, ob sie es schaffen, sich in dieser Phalanx der großen 4, die ich eben einmal umrissen hatte, zu behaupten oder ob sie möglicherweise jetzt wieder für Jahre abrutschen in ein Tabellenmittelfeld, was sie vor der Klopp-Ära ja schon bespielt hatten und was sie dann scheinbar für immer verlassen hatten. Also ganz brenzlige Situation da im Ruhrpott und ja, vielleicht, was Hoffnung machen kann, die Champions League. Ne? Wie du es gesagt hast, es ist ein bisschen Déjà-vu von der letzten Saison auch dort in der Bundesliga viele, viele rätselhafte Leistungen gezeigt und dann in der Champions League eben unter diesem Europapokal-Flutlicht Magic-Moment immer wieder abgeliefert. Ja, schauen wir mal, was dabei noch rumkommt. Aber im Moment sehe ich nicht wirklich die Perspektive, wie Borussia Dortmund kurzfristig rauskommen kann aus dieser Lage.
Vielleicht ist es auch deren erklärtes Ziel, die Champions League-Qualifikation mit einem Sieg klarzumachen. Das wäre ja meine absolute Horrorvorstellung, wenn sie es ins Finale nach München schaffen würden. Aber ich glaube, der Weg ist auch ein bisschen weiter wie im letzten Jahr. Und auch wenn sie jetzt Sporting geschlagen haben, souverän. Aber ich meine, gut, letztes Jahr haben sie sich ja auch nur qualifiziert über Platz 5. Und weil die deutschen Teams im Gesamtranking von der UEFA so gut abgeschnitten haben, weil sie ja verloren haben, das Finale. Ich glaube, das würde in diesem Jahr nicht reichen, also weil allgemein Deutschland in diesem Jahr international nicht sehr gut unterwegs ist. Und man muss ja auch dazu sagen, für die Playoff-Runde gibt es auch für das Ranking keine Punkte. Also insofern macht ja auch Sinn. Sollte man wahrscheinlich auch nicht so ganz darauf setzen. Aber ich meine, möglich ist noch alles, aber du müsstest ja auch jetzt mal anfangen irgendwie mit einer Serie oder überhaupt mal wieder anfangen, ordentlich Fußball zu spielen. Was ich auch so ein bisschen merkwürdig fand, war die Aussage von Hans-Joachim Watzke, war das auf dem Spobis, ich glaube, wo er gesagt hat, naja, 2 Jahre Champions League oder ohne Champions League tut dem BVB finanziell jetzt nicht so weh, weil wir ja die Club-WM haben. Wahrscheinlich wollte er damit nur die Gemüter beruhigen und so, aber ich sag mal so, ist jetzt auch nicht so ein super tolles Signal, was du da jetzt sendest, ne?
Ja, also die Club-WM ist ein Punkt, das muss man sagen, der kommt im Sommer, aber aus der Champions League folgert ja so viel mehr noch raus, Stichwort öffentliche Wahrnehmung. Also schau dir mal an, Borussia Dortmund wird aktuell noch ganz klar als der große zweite Club in Deutschland wahrgenommen, aber es gab jetzt ja auch schon ein anderes Spiel am Wochenende, wo, ich weiß nicht, die Kollegen von Sky hatten es am Eingang ihrer Übertragung erwähnt, wie viele Länder das Spitzenspiel Bayern gegen Leverkusen übertragen haben. Und wenn es dann irgendwann dazu kommt, dass Leverkusen dir als Borussia Dortmund langfristig den Rang abläuft als klare Nummer 2 im deutschen Fußball, dann hast du ganz andere Probleme. Und das kann eben passieren, wenn du jetzt mal sagst, spielen wir mal 2 Jahre keine Champions League, ne? Und Leverkusen geht in die Entwicklung weiter, dann hast du große Probleme, ja.
Nächste Woche unfassbar spannend. Topspiel gegen Union zu Hause. Also das wird richtig, richtig, richtig interessant. Schaue ich mir auf jeden Fall an und dann machen wir, denke ich, mal weiter mit St. Pauli gegen Freiburg. Auch ein Spiel, was eher ja, unspektakulär war. Kurios war, dass die Elfmeterkrise vom SC Freiburg weitergeht. Der 4. Elfmeter verschossen und auf eine Art und Weise, ja, die blöder nicht sein könnte, wie Chenzo Grifo packt den Panenka aus und das geht mal sowas von krachend in die Hose, weil Vasil einfach stehen bleibt. Ja, ist halt so ein klassischer Fall von, ne, wenn du den auspackst und ja, dann sieht's halt sehr dämlich aus, wenn der Torhüter den halt hält, aber ja.
Was für eine Szene, ne? Habe ich lag alleine hier zu Hause bei mir auf dem Sofa und habe Fußball geguckt und habe wirklich laut loslachen müssen, weil das habe ich noch nie gesehen. Ich habe mich das schon immer gefragt, was passiert eigentlich, wenn einer so einen Panenka macht und der Torwart einfach mal stehen bleibt? Und es ist passiert. Und er hat ihn ja wirklich auch ganz glatt gefangen. Er hat ihn nicht mal erst so abprallen lassen nach unten, sondern einfach locker weg aus der Luft gepflückt und zack nach vorne den nächsten Angriff eingeleitet. Eine sensationelle Szene. Also ich habe wirklich herzlich gelacht, ja.
Ich glaube, der Sky-Kommentator hat auch gesagt, schon jetzt was für den Jahresrückblick, kann man durchaus so zustimmen. Der Elfmeter, ja, wieder auch zustande kam. Ja, ich glaube, es waren an diesem Wochenende so viele Entscheidungen, wo du so sagst, ja, vielleicht auch nicht. Irvine trifft Doan mit dem Ellenbogen am Kopf. Ja, naja, gut. War jetzt am Ende des Tages auch nicht spielentscheidend, sondern stattdessen Treus Eigentor. Ich glaube, 88. Minute oder war das, also ziemlich auch am Ende. Bitter für den FC St. Pauli, beweist aber einmal mehr erstmal, wie stark sie hinten stehen und wie schwach sie einfach leider nach vorne sind. Und ja, wieder, es fehlt nicht viel, aber doch am Ende dann ergebnistechnisch sehr viel, nämlich keine Punkte.
Ja, ich fühlte mich bei dem Spiel gestern sehr an die Bielefelder Bundesliga-Zeit erinnert, die ja noch nicht so lange zurückliegt, auch wenn es rein fußballtheoretisch aktuell schon so scheint, wie die aktuelle Konstellation ist. Aber vor wenigen Jahren haben meine Arminia auch noch in der Bundesliga gespielt und ganz viele dieser Spiele auch so abgeliefert. Also ich kenne das als Underdog, dann bist du in der Partie und denkst ja, Mensch, wir haben sie doch eigentlich und hier, jetzt haben wir einen Elfmeter gehalten und da muss doch was gehen und dann nehmen wir zumindest einen Punkt mit und am Ende verlierst du dann doch wieder 1-0. Ne? Das ist eben noch dieser eine Punkt, der diese ganzen kleinen Vereine, die frisch aufgestiegen sind, dann von richtig etablierten, abgezockten Bundesliga-Clubs unterscheidet. Freiburg ruht in sich selbst, hat Qualität und ist dann in der Lage, eben so ein Spiel auch noch spät in der Crunch-Time einfach zu drehen. Was St. Pauli halt noch fehlt, aber ich glaube, sie haben wirklich gut gepunktet in letzter Zeit und können das deswegen jetzt vorerst so verschmerzen, weil es ja halt eben auch so war, du hast es auch angedeutet, die Leistung hat schon gestimmt. Und ja, schauen wir mal, wie das am Millerntor so weitergeht. Sie dürfen auf jeden Fall halt eins nicht machen und das ist zufrieden mit der aktuellen Lage werden und dann jetzt so einen Schlendrian einkehren lassen. Du musst auch, wenn es scheinbar komfortabel aussieht, in dieser Lage, in dieser Situation, in der der Club steckt, jedes Spiel angehen, als wäre es wieder ein Finale. Und dann, wenn sie das tun, wenn ihnen das gelingt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass St. Pauli die Klasse hält. Aber ja, man hat eben doch an diesem Tag gesehen, woran es noch fehlt. Ne?
Einen kleinen Puffer haben sie ja zumindest. Stand jetzt Sonntag 20.15 Uhr, 7 Punkte Vorsprung, je nachdem, was die Heidenheimer jetzt noch machen. Aber insofern kann man zumindest in der Hinsicht ein bisschen entspannter an die Geschichte rangehen. Muss mal gucken, wie es jetzt mit James Sands weitergeht, der sich verletzt hat. Natürlich maximal bitter, ne? Dein Mittelfeldstabilisator. Hab jetzt erstmal noch nichts gelesen, ob es da schon Diagnosen oder so gibt. Müssen wir mal nochmal weiter betrachten. Zu den Freiburgern vielleicht abschließend noch unter Schuster. Erstmals 3 Bundesligaspiele in Folge gewonnen. 38 Punkte nach 22 Spielen. Das ist die drittbeste Bundesliga-Saison der Vereinshistorie. Und auch Props gehen raus an die Defensive. Die 7. Weiße Weste in dieser Saison. Nur Leipzig und die Bayern sind besser. Weitere Anmerkungen?
Nee, das ist der Kern des Millerntor-Fußballs, die starke Defensive. Das muss man wirklich herausheben. Eine krasse Statistik, ne? Für so eine Mannschaft, so weit oben im Defensiv-Ranking zu sein. Aber ja, irgendwann musst du auch mal Tore schießen, wenn du in der Bundesliga bleiben willst.
Apropos Tore schießen. Und da sind wir beim Meistergipfel. Denn da fielen komischerweise am Ende keine Tore. Leverkusen gegen Bayern, ein geschmeidiges 0-0. Und ich sage mal so, ich bin jetzt seit 20 Jahren FC Bayern-Fan. Und man denkt ja aber auch allgemein im Fußball, man hat schon alles gesehen. Aber gestern, als ich das Spiel sah, dachte ich mir, also sowas habe ich noch nie gesehen beim FC Bayern. Also Schüsse aufs Tor, 0. Ecke, 0. Expected Goals Wert, 0,05. Man muss dazu sagen, Vincent Kompany hatte wahrscheinlich so ein bisschen die Idee, ich gebe den Leverkusenern mal so ein bisschen was von ihrer eigenen Medizin, denn im Hinspiel war es genau umgekehrt, da hatte Leverkusen einen XG-Wert von 0,06. Aber sagen wir mal so, also es hat mich jetzt, also die Spielweise hat mich jetzt nicht so sehr gecatcht, davon mal abgesehen, hatte jetzt nicht Unmengen an Chancen, aber sie hatten doch einige hundertprozentige, ich erinnere mich, wo Ito einmal auf der Linie klärt, in der ersten Hälfte 2 oder 1 Lattenkracher auf jeden Fall. Und dazu dann am Ende noch die riesige Chance von Florian Würz, der da ja im 5-Meter-Raum steht und den vorbeischießt. Den kannst du nicht vorbeischießen und den schießt du normalerweise auch nicht vorbei. Also im Endeffekt muss man da sagen, aus bayerischer Sicht ein sehr glückliches Unentschieden am Ende des Tages. Bleibt der Punkteabstand gleich? Frage, war das gestern der entscheidende Punkt zur Meisterschaft?
Ja, und das ist das Dramatische eigentlich, ne? Dass die Meisterschaft mit so einem langweiligen Mauern 0-0 entschieden wird, ne? Du hast es sehr schön gesagt, ich fand es auch unglaublich schwer zu greifen irgendwie.
Aber langweilig fand ich es jetzt nicht. Es war zwar sehr, es ging einseitig in eine Richtung, aber.
Sehr gut, genau. Also gemessen an den Erwartungen. War es. Was ich erwartet habe, war ein Spektakel, ein 4-3 für wen auch immer und hoch und runter, Wirtz und Musiala geben sich's gegenseitig richtig und das war zum Beispiel Jamal Musiala. Es war nicht sein Abend, vorsichtig formuliert. Ziemlich abgetaucht, aber auf der anderen Seite wir alle können nicht in die Bayern-Kabine gucken oder in den Kopf von Vincent Kompany. Wer weiß, ob das nicht vielleicht sogar wirklich Teil des Matchplans war, einfach ekelhaft zu sein. Und Bayer über eine wirklich solide, tiefstehende Defensive einen Punkt abzutrotzen und ja, damit die Meisterschaft klar zu machen. Das ist natürlich nicht ganz Bayern-like, wie man es kennt. Aber de facto hat es funktioniert, auch wenn es etwas glücklich war. Wobei man dann auch fragen kann, kannst du mir sagen, wieso Bayer Leverkusen so lange ohne Stürmer gespielt hat, ohne Mittelstürmer? Wo war Patrick Schick, Victor Boniface? Also ich konnte den Move am Anfang der Startaufstellung konnte ich verstehen. Ja, okay, ist ja auch aufgegangen. Aber spätestens, wenn du dann siehst, hey, irgendwie will der Ball nicht über die verdammte Linie, dann musst du doch, weiß ich nicht, 60. oder so den ersten Mittelstürmer einwechseln und dann knallt's, oder?
Das habe ich tatsächlich auch nicht verstanden. Ich habe nebenbei mit einem Kumpel geschrieben, der auch Bayern-Fan ist, und ich hatte ihn auch gefragt, aber sag mal, also wann will denn der Alonso, und Wolf Fuß und Lothar Matthäus haben sich das ja auch gefragt, wie lange will der denn jetzt noch warten? Und ich glaube, Schick kam dann, aber das war eigentlich schon mit Beginn der Nachspielzeit. Ja gut, es kann natürlich sein, dass er den Rhythmus nicht brechen wollte, weil Leverkusen war gut im Flow relativ, aber also bei so einem Spiel, da hätte ich im Zweifel sogar direkt beide gebracht, um dieses Kackding da irgendwie über die Linie zu kriegen. Also das war eine Entscheidung, die ich auch nicht so ganz nachvollziehen konnte oder wo ich mich auch ein bisschen gewundert habe. Ne, man kann ja auch nicht in die Köpfe der Trainer reingucken, und man muss ja auch sagen, Xabi Alonso trifft selten falsche Entscheidungen. Aber in dem Falle, glaube ich, war das eine falsche Entscheidung. Beziehungsweise, er hätte ja nicht beide bringen müssen, aber ein Stürmer, und gerade Patrick Schick ist ja in guter Form. Also da so lange zu warten, das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, es sagt sich für uns natürlich auch immer einfach. Natürlich. Hinterher, wenn Teller das Ding nicht an die Latte drückt in der ersten Halbzeit, sondern 10 Zentimeter tiefer, und dann steht es 1-0 und alle sagen, oh, wie brillant war es denn? Leverkusen war ja wirklich gut im Spiel. Und es, der taktische Plan ist ja schon aufgegangen. Ich sehe den Punkt, ne? Aber es geht mir ganz genau wie dir. Ich hätte einfach gedacht, so ein Brechstangenstürmer, du musst es ja irgendwann erzwingen, wenn du die Meisterschaft nochmal angreifen willst. Und das hat gefehlt letztendlich. Aber auf der anderen Seite auch eine schöne Erkenntnis. Fußball Deutschland hat wieder was gelernt. So habe ich den FC Bayern auch noch nicht gesehen. Wie man die Bayern so knacken kann. Möglicherweise war auch die Belastung Thema unter der Woche im Celtic Park. Das war ja auch ein wirklich arbeitsintensives Spiel, sage ich mal. Und das ist natürlich etwas, was Leverkusen nicht hatte. Und das sind dann ja so die Themen, vielleicht kann man da für die Zukunft dann irgendwie daraus lernen. Das sind ja schon Dinge, Leverkusen kann sich in dieser Phase der Saison, wo Belastung wirklich eine große Rolle spielt, konnten die sich jetzt einfach wirklich zwei englische Wochen komplett sparen, die Bayern eben als Extra-Runde so absolvieren muss, weil sie halt eben in der Champions-League-Vorrunde etwas die Zügel haben schleifen lassen. Und vielleicht ist das eine Erkenntnis wert, dieses Spiel jetzt in Leverkusen, dass das nächstes Jahr möglichst nicht passieren sollte und man wieder dann unter die Top 8 kommen sollte als FC Bayern.
Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, und Bayern ist personell eigentlich im Februar bis dato sehr gut aufgestellt. Klar, fehlen noch Vereinzelte, aber eigentlich, ich glaube, gerade wenn ich im Vergleich zu den letzten Jahren gucke, waren die Bayern im Februar personell noch nie so gut aufgestellt wie in diesem. So, was mich so ein bisschen wundert, und ich habe das, wie gesagt, in der letzten Folge schon gesagt, gefühlt, die Ergebnisse kommen, aber die Bayern werden von Spiel zu Spiel eher schlechter. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, das war jetzt mal eine andere Art und Weise des Spiels, das war auch teilweise so gewollt, aber ich bin trotzdem gestern rausgegangen und dachte mir so, das war trotzdem heute wieder eine Entwicklung in die vollkommen falsche Richtung, wenn Harry Kane auf der Linie deiner Innenverteidiger steht. Denn da ist ganz klar nicht seine Position, auch wenn er natürlich mehr am Spiel teilnimmt wie manch andere Mittelstürmer. Auch natürlich jetzt auch das Spiel bei Celtic, wo du lange Zeit auch alles im Griff hast und dann hinten raus da nochmal kämpfen musst. Was mich auch gewundert hat, ehrlicherweise Hiroki Ito gestern in der Startelf zu stehen. Ich meine, er hat 20 Minuten gegen Celtic gespielt und dann gestern, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Beweis, dass Kompany Guerrero nicht traut. Das kann ich auch nachvollziehen. Hat zuletzt auch unfassbar schwach gespielt. Gestern muss ich mal loben, Dayo Upamecano wenn die Innenverteidigung mal stabil ist, dann ist es dank ihn. Min-Jae Kim gestern wieder ganz fürchterlich. Also ich dachte mir da zwischendurch schon, worauf wartet Kompanie? Bitte bring Eric Dier. Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass Bayern nicht mit Dier verlängern will. Und ich verstehe es nicht, weil er kostet nicht viel Geld und er bringt mehr Leistung wie Kim. Es tut mir absolut leid. Und auch zuweilen mehr Leistung wie Upamecano. Gestern war das mal ein gutes Spiel für ihn. Wurde jetzt gegen Celtic, war er auch der Man of the Match. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, wenn du auch daran denkst, dass er eigentlich einen Elfmeter verursacht hat, den es aus Bayern sich zum Glück nicht gegeben hat. Aber also fand ich schon ein bisschen albern, was wieder in der Verteidigung abgeht. Und was halt auch so ein bisschen das Problem ist, und das hast du gestern exemplarisch gesehen, Bayerns Offensive, die auch schon seit Wochen lahmt, ist vor allem schwach über die Außenbahn. Du hast Leroy Sané, der war zuletzt jetzt mal wieder ein bisschen stärker, aber konstant ist er nicht. Coman, er ist leider über seinen Zenit. Ich habe im Sommer, habe ich mich sehr drüber gefreut, dass Bayern ihn nicht losbekommen hat, weil ich mir dachte, cool, er bleibt. Jetzt verstehe ich die Bayern so ein bisschen, warum sie im Sommer offen waren, ihn abzugeben. Gnabry ist ständig nur verletzt, kommt überhaupt gar nicht mehr in Tritt und Olise würde ich jetzt mal von der Kritik ausnehmen, hat gegen Celtic stark gespielt, ist aber halt auch noch nicht auf einem konstant guten Niveau. Das würde ich von ihm aber auch noch nicht erwarten im Vergleich zu allen anderen. Und wenn ich in Europa sehe, keiner hat so eine krasse Außenbahn wie Bayern von den Namen her, aber niemand zeigt es so richtig. Und das ist, finde ich, ein großes Problem gerade, obwohl alle fit und an Bord sind. Das ist eigentlich absurd so ein bisschen.
Ja, absolut. Ne? Du sagst, Olise ist der Name und Olise ist der eine Spieler, der da noch heraussticht. Und das hätte ich so auch wirklich nicht erwartet im Vorfeld der Saison, dass er der Mann wird, auf den Bayern sich jetzt schon so sehr verlassen muss, aber auch verlassen kann. Ne? Er liefert ja schon auch ab. Aber ich werbe auch dafür, ruhig bleiben noch. Die großen Spiele kommen jetzt noch. Wer weiß, Champions League Achtelfinale, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie Celtic im Rückspiel besiegen werden, dann wartet entweder Atletico oder eben nochmal Bayer Leverkusen und dann knallt's aber mal richtig, ne? Und dann siehst du auch große Spieler entscheiden, große Spiele, dann siehst du auch, wer noch richtig auf Zug ist, wer richtig da ist. Ich sehe es bei einem Kingsley Coman momentan auch nicht, muss ich sagen. Aber Leroy Sané würde ich das schon immer noch zutrauen, dass er auch in der Lage ist, solche Spiele dann zu entscheiden. Was halt für den Charakter dieser großen Begegnungen immer noch hilft, was man auch gestern wieder gesehen hat am anderen Ende des Platzes. Manuel Neuer hat einfach Aura. Alter Schwede da hinten, ne? Das ist wirklich der größte Torhüter unserer Zeit. Auch jetzt in diesem hohen Alter noch. Und was der gestern schon wieder rausgerissen hat, dass Bayern sich auch in diesem hohen Alter noch so sehr auf ihn verlassen kann. Da sah es auch nicht immer nach aus in den letzten Jahren, aber das war gestern einmal mehr eine Bestätigung, warum es richtig war, den Vertrag mit ihm nochmal um ein Jahr zu verlängern. Also ja, Donnerwetter, das war wirklich eines Topspiels und eines solchen Meistergipfels würdig. Und das gehört dann eben auch dazu, zu einer Mannschaft, die deutscher Meister werden will. Du brauchst nicht nur Leute, die dich vorne verzaubern, du brauchst auch hinten einfach einen starken Torhüter, der dir solche Punkte dann auch mal sichern kann.
Machen wir das Spiel noch mit einer Sache zu. Müssen wir natürlich noch mal ein Wort zu verlieren. Jamal Musiala hat endlich seinen Vertrag verlängert, muss man ja sagen. Es stand wohl schon länger fest, dass er verlängern wird. Schuld war wohl, dass es so lange gedauert hat, seine Mutter. Weil er meinte, ich musste warten, bis Mama aus dem Urlaub zurückkommt, bevor er den Vertrag unterschreibt. Ja, kann man jetzt auch halt davon halten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat jetzt seinen Vertrag verlängert bis 2030, hat aber ab 2028 eine Ausstiegsklausel von 175 Millionen Euro. 2029 wären das dann 100.
Ja, ist ja interessant mit dem Zeitpunkt, ne? Vielleicht, ja. Also das ist natürlich irgendwie eine ganz nette Geschichte. Ich habe mir aber auch gedacht, vielleicht war das auch gar nicht so unbewusst gewählt, dass du in der Woche vor dem Leverkusen-Spiel diese Meldung an die Öffentlichkeit lässt, um auch nochmal so ein Signal an diesen einen anderen Spieler auf der anderen Seite zu senden. Hey, wir wollen hier wirklich jetzt was Großes aufbauen und Florian Wirtz, komm doch bitte zu uns nach München. Aber schauen wir mal, das wird ein großes Thema des Sommers, glaube ich. Im Moment sieht es ja noch danach aus, als ob er für Leverkusen wirklich brennt, auch wenn er das Ding dann daneben geschoben hat.
Ja, wenn sie Coman, Sané loswerden würden, wäre zumindest auch ein wenig Gehalt wieder frei. Ich glaube, gut, so bezahlen transfermäßig könnten sie es, glaube ich, im Sommer. Aber ja, man will ja auch so ein bisschen aufs Gehalt achten. Da ist ja Max Eberl aber auch so ein bisschen zurückgerudert. Uli Hoeneß hätte ihn ja sehr, sehr gerne. Aber ja, da warten wir mal noch ein bisschen ab. Gehen jetzt wirklich mal weiter auch zum ersten Sonntagsspiel Bremen gegen Hoffenheim. Und das ist sehr interessant, denn die TSG ist auch dank dieses Sieges jetzt zum 10. Mal in Folge in Bremen ungeschlagen geholfen, hat vor allem dieses aggressive Pressing. Sie haben sich durch das Eigentor von Soki nicht beirren lassen. Die Torschützen am Ende dann für die TSG Stach, Bischoff und ich liebe diesen Typen einfach, Gift Orban. Ich habe das jetzt auch, seitdem er da ist, immer wieder in jeder Folge gesagt. Hoffenheim hat in den letzten Jahren transfermäßig sehr viel Kacke angestellt in Bezug auf Hertha BSC, Haris Tabakovic mal zu nennen. Und dieser Gift-Orban kommt jetzt im Winter und liefert regelmäßig. Also da haben die Hoffenheimer mal einen guten Job gemacht. Die Bremer, ja, wieder ein bisschen merkwürdig jetzt dieser Rückschritt. Es gab auch in der Pause vereinzelte Pfiffe, wobei man ja auch sagen muss, sie sind ja punktetechnisch noch gut unterwegs, aber klar ist auch, es gibt in Bremen immer wieder diesen Wunsch, wir wollen endlich nach Europa zurück. Für mich ist aber so ein Spiel der ultimative Beweis, sie sind noch nicht so richtig bereit dafür, habe ich so das Gefühl.
Ja, ganz genau. Ich habe heute Mittag ein Bild von meinem Cousin gekriegt, der schwerer Bremer ist, der also ganz, ganz schwer verschossen ist in die Grün-Weißen. Und der schickte mir ein Bild von einer Schlachte heute in Bremen. Mensch, tolles Wetter, blauer Himmel, nur so ein paar Wölkchen und dann das Weserstadion tat sich da auf. Und er sagt einfach nur Bundesliga und ach, das ist so toll und die Leute, Stimmung ist super da. Irgendwie haben sie einen neuen Laden aufgetan vor dem Spiel und alles super. Und du denkst dir so, es gibt eigentlich 0,0 Chancen, wie die TSG Hoffenheim dieses Spiel da gewinnen soll in Bremen, wo die Stimmung gerade gut ist, wo die Mannschaft an sich glaubt. Ja, aber es ist genau das, was du sagst. Letztendlich zeigt das dann eben, dass doch noch ein bisschen was fehlt, weil du solche Spiele natürlich gewinnen musst in der Lage. Und Hoffenheim, wir haben über das Unionsspiel gesprochen aus der letzten Woche. Da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie nochmal so richtig auch mit reinrutschen. Das war jetzt auch mal wieder ein durchaus eindrucksvolles Lebenszeichen, vor allem nach so einem Rückstand so zurückzukommen. Da musst du auch wirklich intakt sein und das sind sie offenbar ja doch. Und ja, im Abstiegskampf ist auch noch eine Menge Feuer drin. Das ist, finde ich, eine gute Nachricht.
Haben vor allem jetzt mit diesem Sieg auch ordentlich Puffer zum Relegationsplatz gelegt. Insofern, das war brutal wichtig. Insofern stehen die Heidenheimer umso mehr unter Druck, jetzt noch was zu ändern. Es ist gerade Pause. Mainz führt immer noch mit 0-1. Vielleicht, ich überlege gerade, habe ich zu diesem Spiel noch was zu sagen? An sich nicht. Also auch wie die Hoffenheimer das hinten raus dominiert haben am Ende des Tages und da auch das Spiel jetzt auch nicht mehr groß spannend geworden ist, fand ich sehr interessant. Ich glaube allerdings auch, das war auch so ein kleines Endspiel für Christian Ilzer, weil gerade nach dieser Abschlachtung von Union, die ja nun wirklich nicht bekannt sind, viele Tore zu schießen und gerade zu Hause brauchtest du, glaube ich, dieses Statement heute. Sonst hätte ich mir gut vorstellen können, dass die TSG da nochmal den Trainer gewechselt hätte.
Ja, absolut. Gibt's nichts hinzuzufügen. Das war auf einem schwierigen Weg in Hoffenheim. Vielleicht ist dieser Auswärtserfolg in Bremen ein Befreiungsschlag. Wir werden sehen.
Das werden wir. Und gucken dann auch noch auf das zweite Spiel am Sonntag. Wie gesagt, das dritte läuft ja gerade noch. Die Frankfurter lösen ihre Pflichtaufgabe gegen Holstein Kiel mit 3-1. Sah lange Zeit nach einer relativ souveränen Sache aus. Ja gut, Etikete hat zwischendurch noch einen Elfmeter geschossen. Geschossen und verschossen vor allem. So ist es richtig. Ja, die Kieler, ach man, würden die nicht immer mal am Anfang immer so auseinanderbrechen, auch hinten raus, als der Anschluss dann auf einmal fiel, auch haben die Frankfurter auch noch ein bisschen gezittert. Mann, bei Holstein Kiel, wenn die das mal öfter nicht so auseinanderfallen würden, da wäre so viel mehr möglich. Somit sind sie jetzt das Tabellenschlusslicht aktuell.
Wir haben es ja vor kurzem erst beim Auswärtsspiel in München gesehen, ne? Als sie von diesem 4:0 zurückgekommen sind zum 4:3. Was für ein Wahnsinn. Also Kiel ist schon in der Lage, für begeisternde Momente zu sorgen. Aber ja, du musst es halt irgendwie hinkriegen, dass du das von Anfang an auf den Platz bringst. Es gab vor Weihnachten ein Heimspiel gegen Augsburg, war es, glaube ich, wo das auf einmal gelang, so wie aus dem Nix. Und dann dachte man sich, wow, Holstein Kiel, guck mal, da geht ja doch was, da lebt ja doch was. Aber so, ja, so wird es nicht reichen, ne? Und ich glaube nicht, dass bei Holstein Kiel darüber dann irgendeiner böse sein wird. Das ist ja den Norddeutschen auch immer so zu eigen, dass sie sehr realistisch mit sich und ihren Möglichkeiten umgehen. Aber es wäre natürlich schade, irgendwie, finde ich, hat diese Truppe was und hat dieser Verein was. Das gibt der Bundesliga irgendwie so ein kleines bisschen was. Auf der anderen Seite Eintracht Frankfurt, das ist wirklich erstaunlich. Und das ist möglicherweise dann der Unterschied zu einem Verein wie dem VfB Stuttgart, die ja durchaus in ähnlichen Gefilden mitschwingen, aber die dann eben immer wieder solche Chancen ungenutzt lassen. Und Frankfurt ist echt stabil dabei. Und das unter Dino Toppmöller habe ich auch nicht immer so kommen sehen. Aber auch er hat sich echt stabilisiert. Er hat die Mannschaft stabilisiert auf einem Top-Niveau. Abgang von Oma Mamouche jetzt gut verkraftet. Und Frankfurt macht richtig Laune. Und da kommt jetzt noch eine ganze Menge.
Ja. Vor allem die Frankfurter sind glücklich mit dem, was sie haben. Trauern Oma Mamouche oder müssen ihm nicht hinterher trauern.
Auch es gibt viele Geldscheine, die dagegen helfen, glaube ich, genau.
Ja, das zum einen, aber auch Mamouche geht's gut, hat jetzt am Wochenende im Alleingang Newcastle zerlegt, glaube 3 Tore geschossen, also insofern alle sind glücklich und so kann man doch vorwärts gehen. Auch wenn wir jetzt zum Heidenheim-Mainz-Spiel jetzt nicht viel sagen können, möchte ich da eine Sache trotzdem mal herausheben. Die Heidenheimer jetzt unter der Woche, wir dachten uns ja wirklich alle, gerade in Bezug auf die Bundesliga, und sie liegen ja immer noch zurück. Es wäre besser, wenn sie nicht mehr im europäischen Geschäft wären, aber darin wehren sie sich komischerweise. Auch zurückgelegen im Kopenhagen, aber das Spiel gedreht. Und wenn du dir auch die Aufstellung der Heidenheimer anguckst, die haben da eigentlich die B11 spielen lassen. Also Leute wie Feller, wie Pieringer, wie ein Keller, die normalerweise jetzt nicht in der Bundesliga in der ersten Elf stehen. Oder der gute Alte, liebe ich ja auch mit seinem Namen, Norman Teuerkauf, der ja in der Bundesliga überhaupt gar nicht mehr zum Zug kommt. Und die drehen da ein Spiel in Kopenhagen. Ist ja eigentlich komplett irre.
Ja, und genau das ist das Erstaunliche mit dieser Ausstellung. Ich erinnere mich noch gut an das Pokalspiel von Heidenheim im Herbst hier in Berlin. Ich glaube, es war Ende Oktober, das war die zweite Runde, wo all diese Namen, all diese B11 gespielt hat. Und Hertha hat Heidenheim an die Wand gespielt in diesem Spiel. Und es war mit Abstand Herthas beste Saisonleistung. Man hat das auch nicht so kommen sehen, aber es war halt immer noch ein Zweitligist gegen einen Europapokalteilnehmer. Und du denkst dir, was ist hier denn los? Und als Heidenheim dann angefangen hat, peu à peu zu wechseln und die großen Namen zu bringen, dann kam Paul Wanner. Und da gab es diese ominöse Situation rund um den scheinbaren Ausgleich, der dann zurückgenommen wurde, weshalb Heidenheim dann schlussendlich verdientermaßen auch ausgeschieden ist. Aber das war auch so ein Signal damals im Herbst für mich, ja, Heidenheim ist dann eben in der Breite, ist es halt schlicht noch nicht auf diesem Europapokalniveau, was ja auch kein Wunder ist und überhaupt nicht verwerflich ist. Aber dass sie es jetzt eben doch hingekriegt haben, offenbar die ganze Truppe mitzunehmen, alle auf Zug zu halten. Und dann gewinnst du auswärts in Kopenhagen. Also wow, ne? Was ist das für eine Leistung? Und richtig cool. Das macht Bock. Und ich bin gespannt, was von Heidenheim international noch so kommt, wenn es natürlich die Konsequenz hat, dass sie dann absteigen infolgedessen, weil sie irgendwie die rausschafften Europapokalnächte nicht mehr aus dem Kopf kriegen, wenn es dann in der Bundesliga gegen Kiel ums Wesentliche geht. Das wäre dann allerdings dramatisch.
Wir werden uns auf jeden Fall beobachten in der kommenden Woche das Rückspiel zu Hause. Ein 1:2, das ist ja jetzt auch noch nicht so, dass du dich darauf ausruhen kannst. Und wir erinnern uns ja auch alle, eine Auswärtstorregel gibt es nicht mehr. Also insofern ist da auch noch gar nichts entschieden. Dann würde ich mal sagen, machen wir den Bundesliga-Part jetzt erstmal zu. Atmen einmal kurz durch, beziehungsweise du kannst dich schon mal warm machen, denn gleich kommt dein Part, also der Part, von dem du wesentlich mehr Ahnung hast wie ich zu 100%. Nämlich, wir reden über die zweite Liga und über Hertha BSC. Bis gleich. Da sind wir wieder. Und ich würde mal sagen, steigen wir gleich in das Thema ein, denn es hat sich heute einiges Interessantes ergeben. Man hat es ja gestern nach der Niederlage in Düsseldorf schon ein bisschen gemunkelt. Heute Mittag, glaube ich, oder heute Nachmittag wurde es dann offiziell, dass die Hertha sich von Trainer Christian Fjell getrennt hat. Wir erinnern uns, ist im Sommer für 400.000 Euro aus Nürnberg gekommen, also wurde sogar noch Ablöse bezahlt. Jetzt zuletzt 4 Niederlagen in Folge, so wenig Punkte wie schon seit 30 Jahren zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und das, was mich besonders erschüttert hat, auch in der ganzen Zeit, wenn ich Hertha geguckt habe, in der Heimtabelle letzter mit 7 Punkten. Neles, wie konnte es so weit kommen? Gestern auch ja in Führung gegangen, gutes Spiel eigentlich gemacht. Aber wie konnte es auch gerade mit dieser Offensive, die ja nur so überschwellt, voller spannender Spieler.
Ja, wie viel Zeit hast du mitgebracht, David?
Wir haben ein paar Minuten. Also,
genau. Vielleicht nochmal, fangen wir mal beim Tag heute an. Die Kommunikation und das offiziell machen, was du angesprochen hast, ist tatsächlich gerade eben heute Abend erst im Laufe unserer Aufnahme passiert. Und das ist ein wesentliches Teil des Problems, weil heute Vormittag, es war die Kollegin Lisa de Reuter von Sky, die zuerst berichtete, dass die Trennung fix ist. Dann stieg am Nachmittag irgendwann der Kicker ein und auch so bei uns in der Szene, alles, was ich so gehört habe den Tag über, es wusste im Grunde jeder. Es war völlig klar. Und Hertha hat es schlicht verpasst, das zu kommunizieren und irgendwie diese Kommunikation rechtzeitig rauszubringen. Und jetzt kommt die Meldung eben, ich weiß nicht, wann es war, kurz nach 8 auf dem Sonntagabend. Das ist ein kleines Symptom des Gesamtproblems, dass Hertha BSC ein Verein wurde unter Präsident Kai Bernstein, tragischerweise viel zu früh verstorben im letzten Jahr, der in der Außendarstellung so viel richtig gemacht hat und die Leute irgendwie mitgenommen hat, eine sensationell gute Kommunikationsabteilung auf die Beine gestellt hat und inzwischen so ein bisschen rätselhaft verschleiert daherkommt und irgendwie niemand so genau mehr weiß, was eigentlich Sache ist und was die Leute, die Entscheider eigentlich für einen Plan haben. Und das ist jetzt wieder diese Situation, die sich heute sehr schön offenbart hat. Zudem dann noch, das kann ich jetzt auch schon sagen, was wir so hören, Stichwort Nachfolger. Es läuft wohl auf Stefan Leitl hinaus, bis Weihnachten noch in Hannover aktiv gewesen. Enger Vertrauter von Andreas Zecke-Neuendorf, dessen Wort eine gewichtige Rolle bei Hertha BSC spielt. Es ist natürlich mit einem faden Beigeschmack jetzt zu verorten, weil Christian Fjell auch so ein enger Vertrauter von Zecke-Neuendorf war und das jetzt ja, wie man gemerkt hat, bekanntermaßen nicht so gut geklappt hat. Aber natürlich ist es irgendwie eine logische Wahl, ein Trainer, der durchaus Erfolge in der zweiten Liga vorzuweisen hat, für mich sehr überraschend entlassen worden ist in Hannover rund um Weihnachten. Und schauen wir mal, wo das hinkommt. Aber was du ja auch gesagt hast, er findet eine hochveranlagte Mannschaft vor, die zuletzt aber schlicht nicht mehr in der Lage war, ihre Qualität abzurufen, nicht mehr in der Lage war, irgendwie auch nur ansatzweise das zu zeigen, was sie kann, zusammenzuspielen. Das Spiel gestern Abend in Düsseldorf war ein 1-2, was sehr, sehr unglücklich zustande gekommen ist, wo man sich aber im Nachgang in meiner Meinung nach nicht drüber wundern muss, warum es zustande gekommen ist, weil letztendlich war es doch sehr viel Fabian Rehse und dann lange, lange nix. Und du hast gesehen, Rehse ackert die linke Seite rauf und runter. Er schlägt eine Flanke nach der anderen in dem Strafraum. Aber man fragt sich dann, wen will er eigentlich erreichen mit dieser Flanke? Also es gibt keinen schlagkräftigen Mittelstürmer, der dort die Flanken abnehmen kann. Den Namen Haris Tabakovic hattest du heute auch schon einmal angesprochen. Ja. Das ist der typische Abnehmer letzte Saison gewesen. der dann diese Flanken voll veredeln konnte. Und der fehlt jetzt einfach und Riese flankt einfach weiter. Und dann fragt man sich so, ja, okay, da kann doch irgendwas nicht stimmen, ne? Und da muss doch der Trainer irgendwie einen Einfluss drauf ausüben. Anderes Beispiel, Michael Cuisance, ein sensationeller Fußballer für Zweitliga-Verhältnisse. Alter Schwede, was ich von dem Typen dieses Jahr schon gesehen habe.
Der ist Champions League-Sieger, darfst du ja nicht vergessen.
Ja, genau, der hat den Champions League-Pot hat er auf der Wade tätowiert. Wir witzeln immer, der sieht genauso aus wie Martin Dardai. Und wir sagen mal, was ist der einzige optische Unterschied zwischen Cuisance und Martin Dardai? Ja, der Champions League-Pot auf der Wade. Aber seit Wochen total verunsichert, der Spieler trifft keine oder falsche Entscheidungen auf dem Platz. Das heißt, immer wieder in Situationen, wo er den Ball einfach aufs Tor schießen muss, wo er die klare, einfache Entscheidung treffen muss, ist er zu verspielt, hat den Ball auf falschen Fuß, bringt sich nicht in die Position, trifft falsche Entscheidungen. Und all das sind so kleine Zeichen einer zutiefst verunsicherten Mannschaft, was natürlich durch die schwierige gesamte Gemengelage zustande kommt mit vielen Verletzten, die es gab in der Hinrunde, jetzt mit der Ergebniskrise im neuen Jahr. Aber da musst du als Trainer in der Lage sein, irgendwie in irgendeiner Form darauf einzuwirken. Und ich war lange ein großer Verfechter davon, an Christian Fehl festzuhalten, auch als Ende letzten Jahres erstmals Stimmen hier im Umfeld aufkamen, dass dieser Weg ja doch nicht zum Erfolg führen wird. Er hat wirklich ambitioniert begonnen, ein ambitioniertes Konzept vorgestellt und auch vorgelebt, Ballbesitzfußball zu zeigen, das eine echte Weiterentwicklung zu Hertha BSC unter Paul Dardai in der letzten Saison war. Das muss man ganz klar so sagen. Also fußballerisch, was wir von Fjell, ich habe das Pokalspiel gegen Heidenheim als Beispiel erwähnt, was wir da schon gesehen haben, das war um Welten besser als von Paul Dardai. Aber ja, es haben halt die Ergebnisse gefehlt, es hat die Konstanz gefehlt und es lag immer so ein bisschen die Vermutung nahe, dass der Kader möglicherweise auch etwas überfordert ist mit den Ansprüchen, die Fjell gestellt hat. Er hatte einen Co-Trainer, Jaime Monroy, der unter Marcelo Bielsa gearbeitet hat lange und ein großer Verfechter des Bielsa-Balls war. Also das, da sind wir dann schon fast bei Pep Guardiola, ne, wenn es so weit geht, was Ballbesitzfußball angeht. Und das alles hat irgendwie nie so richtig den Weg in die Köpfe der Mannschaft gefunden, hat zu einer tiefen, tiefen Verunsicherung geführt, die wiederum unglaublich viele individuelle, einfache Fehler auch von diesen hochveranlagten Spielern hervorgebracht hat, die dann einfach in dieser zweiten Liga krass bestraft werden, so, ne?
Ja.
Und so einfach ist das. Und wenn du dann mal in so eine Ergebniskrise kommst, ja, ich glaube, Konstanz ist ein ganz wesentlicher Schlüssel in der zweiten Liga, um zum Erfolg zu kommen. Du siehst es mit den Teams, die jetzt oben stehen, abgesehen vom HSV vielleicht. Aber ansonsten ist das, glaube ich, eine ziemlich gute Idee, auch länger an einem Trainer in der zweiten Liga festzuhalten, auch wenn es mal nicht so läuft, auch wenn du ein großer Traditionsverein bist, der am besten sofort wieder aufsteigen möchte. Aber in der aktuellen Lage, in der Hertha BSC war, gab es jetzt irgendwann keinen Ausweg mehr. Und in der Hinsicht war das alternativlos und du musst jetzt einmal den neuen Impuls setzen, um vor allem nicht mehr unten reinzurutschen. Es sind jetzt nur noch 5 Punkte auf Platz 16. Ja. Das ist krass. Also Hertha BSC hat lange über den Aufstieg noch geredet, was richtig war, was ja auch das Ziel sein muss, aber du musst jetzt echt aufpassen. Ich als Amine weiß, was es heißt, eigentlich da direkt durchzurauschen und dann abzusteigen, auch in der zweiten Liga. Du musst da jetzt irgendwie wieder Stabilität reinkriegen und die Qualität ist ohne Zweifel da und machen wir uns nichts vor, Hertha wird auch nicht in den Abstiegskampf rutschen, aber das große Problem ist halt, du hast jetzt den Aufstieg verpasst und im Sommer wird es einen großen, großen Aderlass geben, diese qualitativ hochwertigen Spieler, allen voran Fabian Reese und Ibrahim Maser, werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Verein verlassen, schlicht weil Hertha auch das Geld braucht. Die finanzielle Situation ist stabilisiert, aber immer noch angespannt. Im Laufe der nächsten Saison wird eine große Anleihe zurückgezahlt werden müssen, wo es richtig Liquidität für braucht. Und ja, steht Hertha BSC der nächste große Umbruch bevor. Und was das größte Problem an der ganzen Geschichte gerade ist, womit ich hier vielleicht meinen Rage-Monolog schließen möchte.
Ach, alles gut.
Aber der eine Punkt noch. Hertha BSC hat unter Kai Bernstein nach dem Abstieg eine sensationelle Entwicklung hingelegt, die ich nicht habe kommen sehen, zu einem Verein, der in der Stadt repräsentiert ist, der in der Stadt geliebt wird von den Leuten. Und dieses Bild wandelt sich gerade so ein bisschen, weil eben, wie ich eingangs erläutert habe, die Menschen nicht mehr 100% hinter dem Weg stehen, den die sportliche Führung vorgeschrieben hat oder vorgelebt hat. Und weil die Menschen nicht mehr so richtig nachvollziehen können, was gemacht wird, warum Dinge gemacht werden und dass die Mannschaft Spiele verliert. Und wenn das so passiert in der Form, dass Fans pfeifen, Fans sauer sind. Es gab im ersten Jahr zweite Liga, als Kai Bernstein noch gewirkt hat, hat Hertha BSC Spiele verloren. Die Fans waren trotzdem glücklich, trotzdem begeistert, weil sie gesehen haben, hey, hier reißen sich wieder Jungs den Arsch auf dafür, dass sie unsere Fahne auf der Brust tragen. Und dieses Gefühl geht gerade so ein Stück weit verloren. Und ich glaube, dieses Gefühl war das ganz große Plus, was Hertha BSC nach dem Abstieg hatte. Und jetzt müssen sie gerade verdammt aufpassen, das nicht zu verlieren.
Es wird ja auch mit jedem Jahr schwieriger, dass der HSV ist da ja der beste Beweis, dann halt ja auch wieder aus dieser Liga rauszukommen. Ne? Musst ja aufpassen, dass du da über die Jahre dann nicht drin versandest. Am Ende des Tages, also für mich war das Thema Aufstieg schon lange irgendwie gegessen, auch wenn das punktetechnisch noch drin gewesen wäre, aber mit so einer Heimbilanz, also das kannst du, damit kannst
ja,
du
ja, aber guck mal, Magdeburg kann das ja auch, ne? Ich habe nicht im Kopf genau, wo sie stehen, sie haben jetzt ja auch mal tatsächlich ein Heimspiel gewonnen, aber sie haben eine ähnlich desolate Heimbilanz wie Hertha, aber sie gewinnen halt auswärts fast alles, also schaut mal drauf, auch da draußen vielleicht auf die genauen Bilanzen. Magdeburg hat ein ganz ähnliches Problem.
Aber ich glaube, Magdeburg wird doch trotzdem nicht aufsteigen.
Ja, genau. Ne? Magdeburg ist auch natürlich eine andere Größenordnung als Hertha, aber Hertha ist mit diesem Problem nicht alleine. Auch wenn es natürlich bei Hertha speziell ist, weil, das haben wir immer wieder rausgehört bei den Spielern in diesem Jahr, diese Wucht, die dahinter liegt, hinter so einem Olympiastadion, wo 60.000 Leute drin sitzen, Flutlicht, das schürt natürlich auch gewisse Erwartungen an so junge Spieler, die Hertha halt eben doch vermehrt im Kader hat. Und das hat offenbar wirklich vieles, vieles gehemmt. Wir schauen mal, jetzt steht in der kommenden Woche auch wieder ein Heimspiel an, ob ein neuer Trainer möglicherweise direkt in der Lage sein wird, diese Blockaden zu lösen.
Ich würde auch, wenn es jetzt Stefan Leitl werden sollte, ich würde die Verpflichtung auch gut finden. Haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch drüber geredet, glaube ich, in der ersten Folge in diesem Jahr, als das kam mit der Entlassung, das war ja mehr als dubios. Ich glaube, Hannover war da auf Platz 8, aber 2 Punkte hinterm Relegationsplatz. Also das war sehr dubios. Auf der anderen Seite in Hannover wundert man sich auch nicht mehr über gewisse Dinge. Aber auch wiederum ein gutes Beispiel, Hannover, die schon seit Jahren in der zweiten Liga auch festhängen. Also die Liste können wir ja noch endlos weiterführen. Aber insofern spannend, wie es da weitergeht. Und wenn ihr da mehr Insights noch haben wollt, empfehle ich euch, das habe ich am Anfang bei einer Vorstellung vergessen zu erzählen, dass Neles auch Podcaster ist. Und empfehle ich euch den Immer Härter Podcast, den du natürlich nicht alleine machst, sondern mit der Kollegin Inga Bödeling. Redet ihr, glaube ich, jeden Montag über den aktuellen Spieltag, was bei Hertha so los war. Und ich glaube, auf die Folge, die jetzt dann am Montag rauskommen wird, da können wir, glaube ich, uns schon denken, worüber ihr sehr ausführlich reden werdet. Also wenn ihr da auch ein bisschen mehr über den Verein erfahren wollt, hört da gerne mal rein.
Ganz genau. Inga war vor Ort in Düsseldorf und kommt erst morgen Mittag zurück nach Berlin. Vielleicht haben wir dann schon final den Namen des neuen Hertha-Trainers. Und dann werden wir all das nochmal in aller Ausführlichkeit besprechen.
Vielleicht bringt sie den Druck frisch mit.
Das wäre meine Maßnahme, ja. Für mehr Durchschlagskraft der Funke Medien, ja, und für mehr Mitbestimmungsrecht.
Oder sie fährt gleich, sie hat ihn gleich im Zug mit dabei und zerrt ihn dann gleich in die Redaktion vors Podcast-Mikrofon.
Ja, manche wehren sich möglicherweise auch als Trainer bei Hertha BSC angestellt zu werden. Wer weiß das schon, ob das noch so eine freie Entscheidung ist.
Aber, ja.
Ja, gut. Ich glaube, eigentlich spricht vieles dafür. Eigentlich ist das wirklich ein gutes Umfeld, in das man sich da reinwagen kann. Und solche Kader mit solchen Namen gibt's nicht oft in der zweiten Liga gerade zu übernehmen. Es muss jetzt halt nur mal einer irgendwie wieder so einen Ruck da durchbringen.
Also ihr merkt, auch wenn Hertha nicht mehr in der Bundesliga spielt, geht's da immer noch ordentlich ab. Ich kann mich immer noch an die Zeiten erinnern, So lange gibt es den Podcast ja mittlerweile schon, als noch Jürgen Klinsmann anfing bei Hertha und wir auch wöchentlich das Thema Big City Club hatten und so. Und als dann der Abstieg kam, war das natürlich dann vorbei. Aber ihr seht jetzt auch in der zweiten Liga sorgt Hertha für Aufsehen. Gerade.
Ja, wenn ich jetzt anfange, dir von der letzten Mitgliederversammlung zu erzählen bei der Präsidentschaftswahl, was da alles passiert ist, das würde jetzt auch hier sämtliche verfügbaren Rahmen sprengen. Aber du hast völlig recht. Auch in der zweiten Liga ist von Graue Maus noch nicht viel zu sehen. Ja.
Machen wir vielleicht mal ein Special. Obwohl, du hattest es mir schon mal erzählt. Aber ich glaube, für die Community wäre das auch sehr interessant. Das schauen wir mal. Machen wir mal extra.
Ich kann
oder
auf immer härter verweisen, genau.
Genau,
das ist,
genau.
Das war da eine sehr ertragreiche Sonderfolge nach dieser Mitgliederversammlung. Ja, es war Unterhaltung. Ich glaube, ich saß mit der Kollegin Inga Bödeling 11 Stunden in der Messehalle. Es war wirklich ein Erlebnis, ja.
Also da nochmal reinhören. Vielleicht kann ich den auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ich schau mal. Wir haben noch ein kleines Thema, das geht jetzt aber auch relativ fix. Und zwar denkt die UEFA darüber nach, das Champions League-Finale in die USA zu verlegen. Sie verhandeln da mit der Agentur Relevant Sports. Schwieriges Wort. Über eine Zusammenarbeit heißt im Klartext, das Endspiel könnte bis 2033 in den USA stattfinden. Das würde dann wahrscheinlich ab 2028 in Frage kommen, weil dieses Jahr ist München, nächstes Jahr ist, glaube ich, Budapest oder sogar schon 27. Müssen wir mal gucken. Dass sich die UEFA über solche Dinge Gedanken macht, kann einen, glaube ich, jetzt erstmal nicht verwundern. Natürlich als Fußballfan hier in Europa oder in Deutschland sagst du zu solchen Dingen nein, danke. Steckt euch das dahin, wo nicht die Sonne scheint. Aber ja, es war ja irgendwann klar, dass irgendwie sowas kommt, weil na klar, die wollen die Vermarktung größer machen. Und was ich halt immer schwierig finde, ist, wenn dann Leute sagen, ja, schau doch mal in die NFL, die kommt doch auch nach Deutschland und nach Spanien und so. Da muss ich aber klar sagen, das ist nicht miteinander vergleichbar, weil die NFL ist in sich ein geschlossenes System. Und das ist bei dem europäischen Fußball, das ist nicht miteinander zu vergleichen. Die NFL baut das ja auch mit Absicht so offen aus. Klar ist aber wiederum auch, na klar, hat auch die UEFA in Übersee und auch in Asien, deswegen fahren da ja auch sämtliche Top-Teams dann jedes Jahr in Sommerurlaub dahin, wollen sie da den Markt erweitern, kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem, es ist einfach Bullshit. Es ist ja schon mit dieser Club-WM, wo sich die organisierte Fanszene des FC Bayern auch schon gesagt hat, wir werden da definitiv nicht anwesend sein. Erstens lehnen wir es ab, zweitens viel zu teuer. Und ich habe mir auch die Preise angeguckt. Das ist geisteskrank. Also, insofern, was hältst du von dieser wunderschönen Idee eines Champions League Finals, was weiß ich, in Arizona, in Los Angeles, im MetLife Stadium in New York, keine Ahnung. Obwohl, New Jersey ist es ja, wir müssen genau sein.
Ja, ich finde es super, ist doch klar. Hey, go USA. Nein, natürlich nicht. Also, das ist ja völliger
Mit Donald
Wahnsinn.
Trump muss man ja auch.
Ja, genau, das kommt noch dazu. Das ist ja bei diesem politischen Einschub gerade mal ein wirklich interessantes Machtgefüge, wenn man sich da mal einliest, was rund um die FIFA WM 2026 und Donald Trump und die FIFA so vonstatten geht. Aber das macht jetzt nochmal ein ganz anderes Fass auf. Die UEFA, man ist ja allerhand gewöhnt inzwischen schon von diesem Verband und allerhand Reformideen. Ich muss sagen, ich war von der Champions League Reform zu dieser Saison wirklich, jetzt bin ich im laufenden Geschäft wirklich positiv überrascht. Ich habe vorher gar nichts davon gehalten. Bin jetzt nach Abschluss dieser Vorrunde, bin ich wirklich zu einem großen, großen Fan geworden. Ich finde, das macht, bringt eine wirklich gute neue Dynamik in die ganze Sache rein, und hat auch tatsächlich dazu geführt, dass länger Zug drauf ist auf der Gruppenphase. Aber das jetzt ein Champions League Finale in den USA, also bitte, das ist doch wirklich, zumal es ja, du hast den Vergleich mit der NFL aufgemacht, die NFL vergibt reguläre Saisonspiele ins Ausland.
Richtig.
Und sie würde einen Teufel tun, den Super Bowl in Europa stattfinden zu lassen. Das ist doch die Magie so eines Champions League Finals oder eines Pokalfinals. Wembley 2013, ganz London ist geflutet mit Fans von Bayern und Dortmund. Europa League Finale, ich weiß nicht, wann war es jetzt, 2022, Sevilla ist geflutet mit Frankfurtern und Schotten aus Glasgow. Und das wird ja alles nicht mehr stattfinden, wenn das in den USA sein würde. Also das ist etwas, was wirklich gravierenden Schaden anrichten würde. Und ich bin auch überrascht, das Finale direkt, also typischerweise ist ja der Supercup immer so ein Spiel, was dann mal irgendwie in die Verlosung geworfen wird für so ein Übersee-Experiment. Aber das Finale der Champions League, das ist ja das wertvollste Produkt, was was die UEFA hat. Deswegen will sie es wahrscheinlich eben auch noch wertvoller machen. Aber du darfst halt schlicht nicht vergessen, wo du herkommst und was den Kern des Ganzen ausmacht. Und wenn das passieren würde, wo ich meine erheblichen Zweifel dran habe, weil ich glaube, dass es im europäischen Fußball da noch viele mächtige, mitsprechende Organisationen, Menschen und alles drumherum gibt. Aber wenn das passieren würde, würde das natürlich völlig die Axt anlegen an alledem, was die Champions League ausmacht und was sie uns so begeistert.
Dem Statement würde ich mich eins zu eins so zustimmen. Ich bin ja immer noch ein Fan von der Idee, auch das haben wir, glaube ich, irgendwann mal im Podcast besprochen, dieses Champions League Stadion, was du im Intro siehst, das irgendwo in Europa zu bauen und da dann immer das Finale.
Ja, genau, super. Stell das, weiß ich nicht, nach Budapest oder so oder irgendwie in die Mitte, mach London draus, weiß ich nicht, kommt jeder hin und so, aber in die USA bitte. Also Leute, irgendwann ist auch mal gut.
Ja, irgendwo in Minnesota oder so. Aber da ist das Stadion wenigstens überdacht. Kannst du schließen oder so.
Die kleinen Dinge sind's, ne?
Ja, oder so in der Nacht dann. Oh, geil. Naja. Gut, ich würde aber mal sagen, machen wir dann für heute zu, bevor uns noch andere schöne Ideen kommen für diverse Formate oder so. Keine Ahnung. Uns fragt ja leider auch keiner, das ist ja das Problem. Neles, schön, dass du heute da warst und dass du mit mir das heute mal alles hier aufgearbeitet hast und dass du uns auch mal sehr, sehr tiefe Einblicke in die Seele und das Herz von Hertha BSC gegeben hast, was ja aktuell ein wenig gebrochen ist, aber was hoffentlich wieder ein bisschen heilen wird. Schauen wir mal.
Ja, David, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Genau, gucken wir mal. Es bleibt auf jeden Fall spannend bei Hertha BSC. Ich kann nur dafür werben, das ist auch, bevor ich hier nach Berlin zur Morgenpost gekommen bin, war auch meine Wahrnehmung von außen immer so ein bisschen, Hertha BSC, das ist doch der Inbegriff eines Graue-Maus-Vereins in Deutschland, aber ich kann wirklich nur dafür werben, dass jeder da mal etwas tiefer eintaucht, weil das ist wirklich, wirklich interessant und das macht wirklich, wirklich eine ganze Menge mit den Leuten hier, was in diesem Verein so los ist. Jetzt gerade sieht man es wieder leider in einer etwas unschönen Weise, aber schauen wir mal, es werden auch immer wieder bessere Tage kommen. So ist das doch im Fußball, das kann ich mit Sicherheit sagen.
Definitiv. Ich freue mich dann schon drauf, wenn ich dann arbeitsmäßig einen Monat in Berlin bin im April. Da werde ich dann wahrscheinlich auch mal wieder ins Olympiastadion gehen. Ist ja, als gebürtiger Berliner war das ja früher so mein Heimstadion, auch wenn das zum Fan-Dasein leider nie gereicht hat.
Dann ist ja auch wieder besseres Wetter. Das macht dann auch deutlich mehr Spaß im Olympiastadion als bei minus 2 Grad und Schneegestöber. Und wenn dann 0-1 verloren wird, möglicherweise dann ja bei 18 Grad und Sonnenschein in einer etwas stabileren sportlichen Verfassung. Das klingt doch nach einem Plan.
Ich wollte schon sagen, bei deinen Ausführungen, bei schönen 18 Grad Sonnenschein und dann geht's um die Relegation oder so. Nein, Quatsch.
Ja, schauen wir mal. Ganz so schlimm wollen wir den Teufel jetzt mal nicht an die Wand malen. Das wird schon werden.
Ja, denke ich auch. Nochmal der Hinweis für alles Weitere. Hört den Immer Härter Podcast. Jeden Montag gibt's da neue Folgen. Danke dir, Neles. Danke an euch da draußen. Wünschen euch eine schöne Woche und wir sind dann in 2 Wochen wieder am Start. Mal schauen, was sich bis dahin so ergibt, ob die Meisterschaft endgültig in Sack und Tüten ist und ob ich dann in 2 Wochen wieder böse über Borussia Dortmund sprechen muss. Schauen wir mal. Bis dahin, eine schöne Zeit. Macht's gut.